SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Die neue Bundesregierung hat angekündigt, hart durchzugreifen in Sachen Migration. Abschiebungen, Zurückweisung an den Grenzen und weniger Asyl. Pendler nach und von Luxemburg und Frankreich merken das schon jeden Tag, nämlich an den verstärkten Kontrollen an unseren Grenzen. Der saarländische Flüchtlingsrat kritisiert das scharf. Darüber spreche ich mit Elke Klein vom Flüchtlingsrat. Hallo Frau Klein.
Hallo Frau Sadeghi.
Wie genau sieht denn die Realität an den saarländischen Grenzen aus, seitdem die Große Koalition an der Macht ist?
Also wie Sie das schon gesagt haben, die Pendler, die sind stark beeinträchtigt von den Grenzkontrollen, von den angeordneten Grenzkontrollen, die übrigens nach Meinung des saarländischen Flüchtlingsrates gegen EU-Recht verstoßen. Denn Deutschland hat eine Verpflichtung, Asylanträge anzunehmen und in einem geordneten Verfahren zu prüfen. Wenn man jetzt Menschen zurückweist, führt das unter anderem dazu, dass gegen dieses EU-Recht verstoßen wird. Die Frage ist natürlich auch, wie kann man erkennen, wer ist Pendler und wer wiederum ist ein illegaler Flüchtling? Wir sind überzeugt, dass man beginnt, Menschen nach ihrer Herkunft auszusortieren. Mhm. Das kritisieren wir stark. Man kann nicht aussuchen, wer jetzt gerade passt und wer nicht passt.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Deutschland da auch seiner humanitären Verpflichtung gar nicht mehr nachkommt?
Also die Menschen haben ein Recht auf Asyl. Jeder, der an der Grenze das Wort Asyl benutzt, hat das Recht, dass sein Antrag in Deutschland in einem geordneten Verfahren geprüft wird.
Wir sprechen seit Monaten ja gefühlt nur noch darüber, was getan werden muss, um Menschen draußen zu halten. Findet denn innerhalb von Deutschland und auch im Saarland überhaupt noch Integration statt?
Die Einrichtungen, die Integrationskurse anbieten, Sprachkurse anbieten und so weiter und so fort, bekommen immer weniger Gelder zur Verfügung. Sodass es einfach immer länger dauert, bis Leute hier sich integrieren können. Es dauert alles viel zu lange, die Verfahren dauern viel zu lange, bis jemand eine Arbeitserlaubnis hat, vergehen Monate. Teilweise, bis jemand einen Sprachkurs besuchen kann, vergehen Monate. Menschen kommen mit Unterlagen, Ausbildungen, bis das geprüft wird. Das dauert alles viel zu lange und so lange sind die Menschen hier natürlich in Bezug von Sozialleistungen, was dann wiederum kritisiert wird, indem es heißt, die Menschen nutzen den Sozialstaat aus. Das ist überhaupt nicht das Ziel der Menschen, die nach Deutschland kommen. Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, möchten auch arbeiten und auch teilhaben an unserem Leben hier. Und das wird immer mehr erschwert. Mhm. Überdies hören wir immer wieder von Ängsten, die geschürt werden. Menschen wenden sich an den saarländischen Flüchtlingsrat. Sie haben Angst, dass sie abgeschoben werden. Die Menschen sind verunsichert, was wiederum dazu führt, dass die Integration noch einmal erschwert wird.
Was muss aus Ihrer Sicht getan werden? Was fordern Sie?
Wir fordern mehr Mittel für die Integration, wir fordern schnellere Verfahren, dann eine humanere Politik, beispielsweise gegenüber Familiennachzug. Mhm. Wir fordern eine schnellere Bearbeitung der Anträge auf eine Einbürgerung. Das dauert alles viel zu lange, bis ein Termin zur Abgabe der Unterlagen stattfinden kann, vergeht in der Regel ein Jahr.
Sagt Elke Klein vom saarländischen Flüchtlingsrat. Der Rat kritisiert die verstärkten Grenzkontrollen unter anderem an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg. Und das Interview mit ihr haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir sprechen über Fußball und zwar die Topspiele in den nächsten Tagen, SVE und FCS. Es geht ja um den Aufstieg in die zweite Liga bzw. in die erste Bundesliga. Und klar, die Tickets für die Spiele, jetzt egal ob Auswärts- oder Heimspiele, sind heiß begehrt. Dauerkarteninhaber hatten Vorrang, dann die Mitglieder der Vereine, darüber haben wir ja gestern schon gesprochen, also nicht so einfach an die Tickets zu kommen. Aber sogar viele von denen sind leer ausgegangen, die eigentlich Karten hätten kriegen sollen und das sorgt für Ärger. Wir haben da auch einige E-Mails bekommen hier von SR3-Hörern und meine Kollegin Lena Schmidtke, ist dem Ganzen nachgegangen. Lena, wenige Tickets, viel Anfrage. Mhm. Das ist aber nicht das einzige Problem, oder?
Nee, tatsächlich gab es wohl technische Probleme, zumindest beim FCS. Tickets, klar, hast du online bekommen, loggst dich da ein als Mitglied, kommst zur Ticketauswahl und musst dann deinen Mitgliedscode eingeben. Nur so kommst du an das Ticket. Da kam aber wohl bei vielen die Anzeige Code ungültig. Also, kein Ticket, obwohl die Leute ihr Anspruch darauf haben. Und deswegen hagelt es jetzt echt Beschwerden auf der Facebook-Seite des FCS. Zum Beispiel schreibt da einer, warum ist man Mitglied, wenn man beim größten Spiel des Jahres die Codes nicht funktionieren? Ja, verständlich. Irgendwann wurde das Problem dann behoben, die Codes gingen, Spiel ist ja immerhin ausverkauft. Aber ein bisschen Frust bleibt natürlich und bei vielen Fans die Frage, ist mir das Ticket jetzt vielleicht deswegen durch die Lappen gegangen?
Also technische Probleme, die bestimmt sehr ärgerlich sind beim FCS. Und was ist bei der SVE los?
Also da beschweren sich die Leute mit 11er-Karten. Das sind spezielle Karten, mit denen die Inhaber 11 von insgesamt 17 Spielen im Stadion gucken können. Also die besitzen dann echt nur Leute, die regelmäßig schauen gehen. Und bislang wurden die ähnlich gehandelt wie die Dauerkarteninhaber, hatten also Vorrang beim Ticketkauf. Nur jetzt beim Spiel eben nicht. Da habe ich eben mit einem Hörer telefoniert, der hat uns eine Beschwerdemail geschrieben und der hat eben auch so eine 11er-Karte, ist jetzt richtig enttäuscht und findet das allen Fans gegenüber respektlos, weil die ja echt sonst bei Wind und Wetter im Stadion stehen. Und auch auf Facebook schreibt jemand, da hat man die ganze Saison über die SVE unterstützt und beim wichtigsten Spiel bekommt man dann keine Karte. Verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe das auch nicht so richtig.
Na gut, aber was sagt denn die SVE dazu? Und was sagt auch der FCS zu den technischen Problemen? Hast du nachgefragt?
Also Antworten unter den Facebook-Posts habe ich keine gefunden und auf meine Anfragen gab es bislang auch keine Rückmeldung. Beim FCS kommt man in die Warteschleife und da hörst du die Ansage, wir sind mittendrin in den Vorbereitungen, deswegen ist unser Service eingeschränkter als sonst. Mhm. Klar, die haben viel um die Ohren, aber ich glaube, da gibt es durchaus noch Klärungsbedarf, damit sowas eben in Zukunft nicht wieder vorkommt und die Fans auch nicht so enttäuscht sind.
Na, wir bleiben einfach mal dran, nicht wahr? Vielen Dank, Lena Schmidtke. Ärger beim Ticketverkauf für die Relegationsspiele von Saarbrücken und Elversberg. Bei beiden hakt es, wie wir gehört haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und die Fans sind sauer. Morgen übrigens geht's los mit Elversberg gegen Heidenheim. Hier auf SR3 haben wir dazu eine Sondersendung. Und zwar ab 20 Uhr mit der Kollegin Anne Hild. In der Pandemie waren sie für uns ja quasi die Rettung, Corona-Testzentren, denn sie haben uns zu weiten Teilen ein normales Leben ermöglicht. Wie Pilze sind die Zentren damals aus dem Boden geschossen. Inzwischen wissen wir, in einigen dieser Zentren wurde absichtlich falsch abgerechnet und so im großen Stil betrogen. Jetzt ist der bisher größte Fall von Testbetrug vor Gericht gelandet in Saarbrücken. Angeklagt sind 6 Männer und Frauen. Thomas Gerber hat den Prozess für uns verfolgt. Thomas, wie genau sollen sie denn betrogen haben?
Ja, sie sollen um die 3,4 Millionen Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung kassiert haben, und zwar für Tests, für Corona-Tests in ihren insgesamt 7 Testzentren, die im Raum Saarbrücken waren. Eins davon war in Sulzbach gewesen, die anderen im Bereich des Regional- bzw. des Stadtverbandes. Und dort sollen sie dann Personen angegeben haben, die sie angeblich getestet haben, aber die gar nicht getestet worden sind. Also im Prinzip die übliche Masche. Man hat Tests, Personen auch für hat die dann eingetragen in die Abrechnungssoftware bei der Kassenärztlichen Vereinigung und hat dafür sehr, sehr viel Geld kassiert. Es ging innerhalb eines Jahres ungefähr um gut 300.000 Personen, die getestet worden sein sollen. Die Anklage geht davon aus, dass maximal 10% dieser Tests tatsächlich stattgefunden haben. Also schon ein Riesenbetrug, der bisher größte Corona-Testbetrugsprozess im Saarland.
Wie ist das denn aufgefallen?
Ja, da gab es offensichtlich eine Anzeige, eine Geldwäscheanzeige einer Bank. Zudem sind auch Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung selbst aufgefallen. Möglicherweise ist ja da auch der KV dann ein bisschen der Groschen gefallen, denn die letzten 3-4 Monate hat man das Geld nicht mehr ausgezahlt. Es war vermutlich auch so gewesen, dass immer wieder die gleichen Namen aufgetaucht sind. Also jedenfalls ist der Betrug aufgefallen und jetzt sitzen insgesamt 6 Personen auf der Anklagebank. 5 dieser jungen Leute sind Geschwister, also der älteste Angeklagte ist 34 Jahre alt, die jüngste Angeklagte ist 22 Jahre alt, die war zur Tatzeit noch Heranwachsende gewesen. Deshalb findet das Ganze auch beim Jugendschöffengericht des Landgerichts statt.
Also heute Prozessauftakt und da gab es auch schon einen sehr kuriosen Antrag. Erzähl mal mehr drüber.
Ja, also es sind Befangenheitsanträge gegen die Besetzung des Gerichts, die sind eigentlich üblich, aber jetzt gab es tatsächlich auch noch einen gegen einen beteiligten Schöffen. Dieser Schöffe hatte sich kurz vor Prozessbeginn selbst bei seinem Vorsitzenden Richter gemeldet und hat gesagt, ich bin einem dieser Testzentren mehrfach getestet worden und hat dann die Frage gestellt, ob er denn tatsächlich an diesem Prozess denn auch da teilnehmen kann. Der ist ja sozusagen potenzieller Zeuge. Das war natürlich dann auch für die Verteidiger gefundenes Fressen. Sie haben einen Befangenheitsantrag gestellt, rügen die Besetzung des Gerichtes und haben dann gleich noch eins draufgesetzt. Sie wollen den Schöffen dann als Zeugen vernehmen. Natürlich zum Beweis, dass dort doch weniger Schmuh gemacht worden ist. Der Schöffe soll auch gesagt haben, dass er ordnungsgemäß dort mehrfach getestet worden sein soll. Also mit so einer Aussage insgesamt will dann natürlich die Verteidigung versuchen, den Schaden zu minimieren, dass also nicht so viel Schmuh gemacht wurde wie angeklagt.
Und wie geht's da jetzt weiter?
Ja, also das Gericht hat angekündigt, über diesen Befangenheitsantrag außerhalb der Hauptverhandlung zu entscheiden. Also der nächste Prozesstermin, der ist Anfang Juni und bis dahin ist darüber entschieden. Wenn der Befangenheitsantrag abgelehnt wird, dann geht es ganz normal weiter mit der Beweisaufnahme. Wird er angenommen, dann muss der Prozess wieder neu aufgerollt werden. Dann muss eben ein neuer Schöffe her.
Dank dir, Thomas Gerber. Seit heute sitzen in Saarbrücken 6 Männer und Frauen auf der Anklagebank. Sie sollen bei Corona-Tests in Zentren im großen Stil betrogen und falsch abgerechnet haben. Da geht es um mehrere Millionen Euro. Weg vom schmutzigen Kohlenstoff hin zum sauberen Wasserstoff. Es hieß ja lange, dass Wasserstoff ja quasi unser Klimaproblem lösen könnte. Zumindest in der Industrie, ja auch hier bei uns im Saarland in der Stahlindustrie. Aber in letzter Zeit hat man gar nicht mehr so viel davon gehört. Zumindest wirkt es so. Heute und morgen ist bei uns in Saarbrücken in der Kongresshalle der Wasserstoffgipfel. Da kommen Vertreter aus Politik und Wirtschaft und auch aus Wissenschaft zusammen. Und da geht es um die Frage, wie kann es gelingen, eine Wasserstoffwirtschaft in Europa und Deutschland aufzubauen. Peter Sauer war für uns dort. Ja, Peter, was denkst du denn? Sieht die Branche denn Wasserstoff als Lösung für unser Klimaproblem immer noch als realistisch?
Also grundsätzlich auf jeden Fall schon. Die Stimmung, das muss man allerdings sagen, die war schon mal besser. Fangen wir vielleicht mal mit einem positiven Aspekt an. Deutschland hat ein bundesweites Wasserstoffkernnetz ganz konkret geplant, das ab Mitte der 2030er Jahre betriebsbereit sein soll. Das ist international wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann jetzt mal eher zu den negativen Aspekten. Ansonsten nämlich stockt der gesamte Aufbauprozess gerade so ein wenig. Das liegt an langen Genehmigungsverfahren, aber vor allen Dingen auch daran, dass nach wie vor dieses Henne-Ei-Problem nicht gelöst ist. Das bedeutet, Wasserstoffproduzenten gibt es nur, wenn es Kunden gibt und natürlich auch umgekehrt, Kunden nur, wenn sie das Produkt irgendwo kaufen können. Weil es also noch keinen so richtigen Markt gibt, hängt einfach noch vieles an den Fördergeldern. Da gab es dann gerade zu Beginn schon so eine Art Goldgräberstimmung, weil da einige dachten, da ist eine schnelle Markt zu machen, aber da hat sich relativ schnell herausgestellt, ist nicht so. Das sagt auch Luc Graret von Life, das ist erst von einem französischen Unternehmen, das in Perl eine Wasserstofffabrik bauen will.
Es ist auch nicht so einfach, irgendwo auch die Fördermittel zu bekommen. Dann. Man muss auch liefern. Und das geht zusammen mit einer sehr hohen Komplexität. Das ist alles first of a kind, was man macht. Noch keiner hat das bis jetzt gemacht. Dann. Also man kann so sagen, dass ein Hype ist vorbei.
Ja, also alle Experten sind sich aber nach wie vor einig, Wasserstoff gilt als zentraler Baustein für eine klimaneutrale Industrie, als Energiespeicher auch für erneuerbare Energien und eben als Schlüssel für eine zukunftsfähige Mobilität. Denn der Clou beim Wasserstoff ist ja eben, beim Verbrennen entsteht kein klimaschädliches Gas, wie beispielsweise CO2, sondern nur Wasser. Und wenn der Wasserstoff dann noch mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, also der grüne Wasserstoff, dann ist das klimatechnisch echt eine saubere Sache.
Grüner Wasserstoff ist ja der, den alle wollen und auch von dem alle reden, auch die saarländische Stahlindustrie zum Beispiel. Wie realistisch ist es denn, dass der jetzt hier bald, also ich sag mal, zeitnah verfügbar ist?
Zeitnah verfügbar könnte schon sein, allerdings nur in relativ kleinen Mengen. Also Life will in diesem Jahr für seine Wasserstofffabrik in Perl die Genehmigung beantragen. Iconi, ein anderer Anbieter, will im Kraftwerk Völklingen-Fenne auch eine Wasserstofffabrik bauen, hat sogar schon eine Förderzusage von Bund und Land seit knapp einem Jahr, dass etwa 2/3 der rund 150 Millionen Euro Kosten übernommen werden. Aber wir sind hier wieder beim Henne-Ei-Thema. Bevor der größte Abnehmer, also die SHS, die Stahlholding Saar, den Wasserstoff nicht bestellt, werden die Fabriken eben nicht gebaut. Da läuft gerade bei der SAS ein aufwendiges Vergabeverfahren, das jetzt im Sommer abgeschlossen werden soll. Bei den Mengen, die die Stahlindustrie aber mittel- bis langfristig brauchen wird, wird es ohne Importe, zum Beispiel aus Frankreich, nicht gehen. Der Wasserstoff kommt dann ja über ein im Aufbau befindliches grenzüberschreitendes Netz ins Saarland und gerade zu Beginn wird das auch nicht nur grüner Wasserstoff sein, weil dieser in den Mengen einfach noch gar nicht verfügbar sein wird.
Vielen Dank, Peter Sauer. Heute und morgen Wasserstoffgipfel bei uns im Saarland. Gefühlt stockt der Ausbau bei uns im Moment ein bisschen. Wir haben mit ihm drüber gesprochen, woran das liegt.